P2D2, das ist ein kryptischer Name, das ist ein Projektname, Public Data DNA, den werde ich gleich noch genauer erklären, aber vielleicht erstmal ganz kurz zu mir. Ich habe gestern so ein Foto gemacht, habe mir hinterher gedacht, der Daumen, das könnte vielleicht eine Schäublone 2026 sein. Ich weiß nicht, warum ich den Daumen so reingehalten habe, aber dachte mir, das ist okay. Genau, zu mir. Ich bin Chemiker, habe im Bereich Katalyseforschung promoviert, bin Nerd seit 1980, habe damals T57, habe P41CV, 6502 Assembler und habe dann letztendlich die IT immer als zweites Standbein gehabt. Bin 2006 von der Chemie in die IT zurückgegangen, IT-Projektmanagement, Open Source, GIS. Und berate momentan sehr viel Kommunen, KMU im Bereich Projekte, Vorzug auf Open Source und meine Leidenschaft ist digitale Souveränität. Das heißt, dass wir Bürgerinnen und Bürger, unsere Verwaltung, aber auch die Politik und dass sie eine Souveränität über die Daten, die sie produzieren, entwickeln und auch Verantwortung dafür übernehmen und weil sie Verantwortung dafür übernehmen, auch Befugnisse einfordern, um die Daten bearbeiten zu können. Ich habe hier das Beispiel, was eben gerade schon angedeutet wurde, das ist jetzt Bonn, das sind die Straßenlaternen und man sieht, da haben Leute aus Spaß an der Freude einige Straßenlaternen aufgenommen. Wenn man sich das genauer anschaut, sieht man natürlich, dass hier zum Beispiel in der Südstadt wurden gar keine aufgenommen, dafür wurden hier in Bobbelsdorfer Allee, wurden sie alle erfasst, das ist halt sehr willkürlich. Und in der gleichen Weise ist es hier in Beul, da gibt es halt gar keine. Und wenn man jetzt sagt, ich möchte die Daten, die da OpenStreetMap sind, nutzen für etwas, was ganz Bonn angeht und ich muss mich darauf verlassen können, dass sie vollständig sind, dann ist es einfach sehr schade, dass die Stadtwerke über die Daten verfügen, aber wir letztendlich in OpenStreetMap diese Daten nicht zur Verfügung haben. Das hat mich schon immer geärgert. Und 2022 hatte ich ein Projekt bekommen in der Stadt Köln, wo es darum ging, die Friedhöfe zu digitalisieren und da die Gräber zu erfassen und da habe ich gesagt, mach das doch mit anderen Kommunen zusammen und mach das zusammen mit der Öffentlichkeit. Das hat ein bisschen gedauert, das hat nicht direkt funktioniert. Ich habe ein Förderprogramm bekommen, Unbox Cologne. Sehr vielen Dank an dieser Stelle für das Projekt, das war sehr schön. Das endet jetzt im April und daraus ist das hier entstanden, wo die Daten der öffentlichen Verwaltung, die Fachamt für Grünflächen, die Friedhöfe verwaltet, daraus werden die Daten extrahiert, kommen in die kommen über P2D2 in die OpenStreetMap und gehen über einen Trigger zurück in die Verwaltung, das erzähle ich gleich. Genau, die Agenda, Ziele, Idee, Technik, Dokumentation, eine kurze Live-Demo, ein Ausblick, oh shit, den habe ich vergessen, das ist sowieso alles ein bisschen chaotisch geworden, Ausblick und Dank mache ich dann mündlich und dann haben wir die F&A-Session. Genau, was sind die Ziele? Die Idee ist, dass wir mehr Nutzende in die OpenStreetMap reinbekommen oder auch mehr Interesse an der OpenStreetMap bekommen, wenn wir eine höhere Abdeckung, höhere Zuverlässigkeit der Daten haben. Und gleichzeitig haben wir auch eine Identifikation der Bürgerinnen und Bürger. Wenn sie ihre Daten selber erfassen können in ihrer Kommune, dann bekommen sie eine Identifikation mit der Kommune selber. Wir haben in der OpenStreetMap selber natürlich, wenn wir mehr Daten von den Stadtwerken, von der Verwaltung in die OpenStreetMap reinbekommen, bekommen wir auch automatisch mehr Interessierte, mehr Contributors, eine bessere Abdeckung. Das gibt, glaube ich, so eine Synergie, die sich dann gegenseitig befruchtet. Die Verwaltung selber, da ist auch ein Vorteil, wenn die Daten nicht in den Verwaltungen, nur in den Verwaltungen liegen, sondern wenn die offenen Daten auch frei sind, dann können die Verwaltungen ihren Dienstleistern sagen, hey, ihr findet die Daten in der OpenStreetMap, ihr müsst gar nicht an unsere Daten in unserer Verwaltung ran, wir haben gar keinen Stress mit Sicherheit, sondern ihr nehmt die Daten, die ihr da findet. Wenn das für den Prozess reicht, ist das ja in Ordnung und ihr könnt euch darauf verlassen, dass die Daten vollständig sind. Dafür sorgt dieser Prozess. Und dadurch können Sie natürlich die Aufwände reduzieren, wenn Sie Prozesse neu bauen. Außerdem ist das aus meiner Sicht ein Beitrag zur digitalen Souveränität, ein bisschen Anti-Trump. Ursprünglich stand da mal Anti-Bannon. Bannon mit das Internet mit Bullshit zu fluten. Das kann man, finde ich, kann man auch für Trump sagen. Und was wir hier bauen, ist ein Daten Datenpool aus Verwaltungs- und öffentlichen Daten, die durch das sich gegenseitig kontrollieren, Stabilität haben. Das sind Daten, auf die wir, glaube ich, unsere Zukunft auch aufbauen wollen, auf die wir uns verlassen wollen. Und das geht nicht in diesem Treibsand unter, den wir momentan in den ganzen proprietären Anwendungen und in den proprietären Prozessen wiederfinden. Genau, da kommen wir jetzt zu dem Bild der DNA, Daten-DNA. Hier habe ich das mal verdeutlicht, farblich, also das DNA-Modell Desoxyribonukleinsäure nennt sich das ja offiziell. Und das habe ich jetzt symbolisiert, als wir haben einen Strang der DNA als öffentliche Daten und wir haben einen Strang der DNA als Verwaltungsdaten. Und die sind auf der Ebene der Basen, die sogenannten Basen, verbunden. Wer es aus der Chemie noch kennt, da gibt es diese AT und CG und da gibt es 3- und 2-Wasserstoff. Brückenbindung, das war eigentlich egal. Wichtig ist, dass sie halt synchronisiert sind und dass, kann man das noch lesen? Ja, genau. Und dass die beiden Stränge redundant sind. Wir haben also eine doppelte Datenspeicherung, was letztendlich eine höhere Datensicherheit erzeugt. Und auf der DNA-Seite und natürlich, wenn wir das in die Öffentlichkeit übertragen, haben wir es auch so, dass die Verwaltung ihrerseits Kontrolle über die Daten ausübt und wir haben die Öffentlichkeit und wir gucken aus verschiedenen Blickwinkeln auf diese Daten. Das heißt, einmal achtet die Verwaltung darauf, dass die Daten vollständig und korrekt sind, während wir aus der Öffentlichkeit her neue kreative Ideen, wie wollen wir die Daten nutzen, wie können wir sie nutzen, wie können sie für unser Leben besser einsetzen. Wir haben unterschiedliche Blickwinkel darauf, aber wenn wir sie quasi hybridisieren, wenn wir eine gemeinsame Schnittstelle bauen, dann haben wir insgesamt ein wesentlich festeres System. Warum ist das sinnvoll? Ich glaube, das ist eben noch schlecht lesen, das tut mir jetzt leid. Das Modell verschränkt die beiden Datentöpfe, das hatte ich eben gerade schon gesagt. Es lässt die Kontrolle der schützenswerten Daten zu, Verwaltung, ermöglicht das Ziel der maximalen Korrektheit, auch wieder Verwaltung, ermöglicht aber auch das Ziel der freien Verfügbarkeit der Daten und ermöglicht die kreative Neunutzung. Und wie im biologischen Vorbild haben wir eine Stabilität durch Redundanz, Reparatur und Replikation. Wir können das Modell natürlich auch auf andere Kommunen übertragen. Wenn wir es in einer Kommune anfangen, haben wir quasi ein Vorgehensmodell, was wir auch übertragen können auf andere Kommunen. Und wir haben ausreichend Freiheitsgrade, wie auch bei der DNA, und Dynamik, um Evolution, um Fortentwicklung zu entwickeln. Das war jetzt ein bisschen theoretischer Überbau. P2D2-Zyklus, wie sieht das konkret aus? Wir haben die öffentliche Verwaltung. Öffentliche Verwaltung, die stellt ihre Fachdaten, wie zum Beispiel das Grünflächenamt, die Daten von den Friedhöfen, über das Open Data Portal bereit. Und es findet eine Aufbereitung von den Daten in P2D2 statt, sodass sie importfähig werden für die OpenStreetMap. Sie werden über einen qualitätsgesicherten Prozess in die OpenStreetMap überführt, zweistufig. Habe ich keine Folien noch nicht, mache ich auf der Tonspur, erkläre ich auf der Tonspur, wie das geht. In der OpenStreetMap drin ist natürlich so, dass Interessierte sie verändern. Der Name auf dem Grabstein ist falsch geschrieben, trägt es in die OpenStreetMap ein und das Ganze geht als Vorschlag zurück in die OpenStreetMap, in die Verwaltung. Das heißt, wir haben einen RSS-Feed, der dem Verwaltungsmitarbeiter im Grünflächenamt dann auf dem Desktop aufgeht und der stellt fest, hier ist der Name falsch geschrieben und der Mitarbeiter sagt dann, ob das eher Spam ist oder ob das echtes Anliegen ist des Bürgers oder der Bürgerin. Technik. Genau, noch einen Blick auf die Technik. Ich habe das zu Anfang des Projektes, Netzner-Server halt eingekauft, 64 GB, 12 Cores, 20 Threads, 2 Netzwerkkarten. Darauf läuft eine OpenSense, der Frontend-Server, wir haben Postgres-Datenbank, den Geo-Server für WMS- und WFS-Dienste, den Map-Proxy, die Auslieferungsgeschwindigkeit zu erhöhen. Ich habe noch einen Tile-Server, um die Tiles für die OSM selber erstellen zu können, um der OSM nicht zur Last zu fallen, eingebaut, der läuft aber noch nicht. Und die OpenSense sitzt als Reverse-Proxy vor dem Ganzen, baut also ein internes LAN auf. Und genau. Und der Frontend-Server selber, das ist eine AstroJS-Anwendung. Ich habe dort vier Branches. Natürlich der Main-Branch, der Dev-Branch. Und ich habe drei Feature-Branches. Das heißt, kollaborativ möchte ich auch mit anderen Leuten zusammenarbeiten, potenziell, die ihrerseits als Team komplett arbeiten, aber dann über den Feature-Branch den auch deployen können auf dem Server und dort die Daten bereitstellen können. Auf dem Server liegt auch außerdem noch ein Vitepress-Server. Ein Vitepress-Server, auf dem die Dokumentation läuft. Und auf dem die Dokumentation läuft, docdna.eu. Zur Dokumentation muss ich sagen, ich habe relativ viel Vibe-Coding hier drin. Das heißt, ich habe hier einen Disclaimer, ich habe sehr viel mit Perplexity und DeepSeek gearbeitet, das Ganze entwickelt. Das war ein recht preisgünstiges Modell, was ich dann genutzt habe. Damit habe ich entsprechend, also ich habe mir sowohl helfen lassen beim Proxmox-Erstellung als auch bei AstroJS, Postgres, den ganzen Stack aufgebaut. Und dabei habe ich letztendlich immer sehr stark über Perplexity, über die Architektur und Fragen, wie kann ich ein Problem lösen, diskutiert und habe Perplexity dann einen Prompt erstellen lassen, um in DeepSeek das ausprogrammieren zu lassen. Das, was dann ausprogrammiert wurde, habe ich genommen und habe es Perplexity wieder zurückgegeben, um den Code zu kontrollieren. Natürlich auch selber kontrolliert, im Rahmen meiner Möglichkeiten natürlich das auch kontrolliert. Aber das war für mich ein unheimlicher Beschleuniger, weil ich ganzen Details von Proxmox, also ich kannte das vorher alles, wir sagen, als Module, aber ich habe es selber nie früher angefasst aus dem Projektmanagement. Jetzt musste ich halt alles selber reingehen in die Details, die ich nicht kannte, und da war das extrem hilfreich. Dieses Wissen von Perplexity oder letztendlich Claude steckt ja dahinter an der Stelle, und Claude Sonnet 4.6 und DeepSeek, die das dann ausprogrammiert haben. Und das Ganze ist also spottgünstig. Ich habe letztendlich den Perplexity-Account für $200 und DeepSeek habe ich einmal $100 hochgeladen und damit bin ich so weit gekommen. Gut, das ist erstmal das. Dann wollte ich ins Doing gehen. Control. Genau. Wie sieht die Anwendung jetzt aus? Das ist eigentlich so ein bisschen das Live zeigen, was ich gebaut habe. Das ist die Seite, die man trifft, wenn man es aufruft. Ich kann die Kommune auswählen. Hier war ich ein bisschen. Hangzhou ist der Sitz von DeepSeek und San Francisco ist der Sitz von Perplexity. Und die habe ich einfach spaßeshalber reingenommen. Wenn man hier die Städte anklickt, Bonn, und dann kann ich eine Kategorie war schon ausgewählt, das hatte ich vorher von der Vorbereitung, was sind die Friedhöfe ausgewählt. Wenn ich Kategorien auswähle, kann ich hier verschiedene Blumenbeete nehmen und dann nimmt er jetzt die städtischen Gliederungen aus der OpenStreetMap, während er bei den Friedhöfen die Friedhöfe selber nimmt. Ich gehe jetzt wieder zurück zu Köln, weil ich nur davon Daten habe. Und jetzt kann ich hier reinzoomen. Sehe ich halt die verschiedenen, hier der berühmte Melaten-Friedhof. Ich habe aber jetzt nur Daten vom Nord, vom Deutzer Friedhof und von Rheinkassel. Wenn ich den Nordfriedhof anklicke, dann habe ich jetzt hier den Nordfriedhof und das sind die Grabflure, die aus der städtischen Verwaltung kommen. Die habe ich bekommen, die werde ich auch demnächst eintragen, das sind Open Data. Das heißt, für die Friedhöfe, die ich schon habe, da werde ich auf jeden Fall schon mal die Grabflure nachzeichnen. Und jetzt habe ich hier drin auch einen Editor. Jetzt kann ich zum einen auf die einzelnen Grabflure klicken und zoomen. Jetzt sehe ich hier schon Gräber. Kann entsprechend hier auch durch die werden dann auf die Grabflure wird dann gezoomt. Ich kann natürlich noch reingehen, mir das genauer anschauen. Ich habe hier die Möglichkeit, mir das Luftbild von 2024 drüber zu legen. Und wenn ich lange draufklicke, dann verändert sich die Transparenz, sollte sich ändern. Ja, man erkennt es, glaube ich, so ein bisschen, oder? genau. Nicht wieder raus. Ich habe die basemap.de als WMS hinterlegt, hat jetzt im Augenblick noch nicht so die große Wirkung, vor allem aber natürlich die alten Friedhofspläne, das sind die alten digitalisierten Friedhofspläne. Und die Idee ist jetzt hier an der Stelle, das ist dieses Prozessieren, um das in die OpenStreetMap reinzubekommen. Ich nehme hier ein Grab, ziehe es raus, das ist das Grab Nummer 8, 9. Muss es von ganz da oben nach ganz da unten irgendwo hinziehen. Na komm. Also ich glaube, das Prinzip ist klar. Ich ziehe es auf die entsprechende Position von dem alten Friedhofsplan und habe die Möglichkeit, es dann noch zu drehen, zu positionieren. Na komm. Mal ausrichten. So. Und dann wäre es halt theoretisch an der fertigen Stelle. Ich speichere es ab. Und an der Stelle wird es momentan in der User Map von der OpenStreetMap gespeichert. Das heißt, im Augenblick wird es natürlich noch nicht in die OpenStreetMap selber. Ich bin mit den einzelnen Kommunen vor Ort im Gespräch, also in dem Fall Köln natürlich, zukünftig Bonn, mal gucken, wer noch dazukommt. Was jetzt aber dazwischen kommt, ist eigentlich nochmal ein Rückschritt, dass die Daten in der Datenbank selber über WFST gespeichert werden und dann einem internen QS-Prozess unterworfen werden. Das heißt, da soll herausgefunden werden, ist das Spam innerhalb der P2D2-Community oder ist das sauber? Eine Freigabe. Und dann kommt es von da aus in die User-Map der OpenStreetMap und wird der OpenStreetMap-Community quasi zur Begutachtung gegeben. Das heißt, da möchte ich dann eine Woche ungefähr Zeit lassen, sagen, widerspricht dem, ob jetzt so eine Grabflur in Ordnung ist oder nicht in Ordnung ist. Und wenn dann kein Widerspruch kommt, in Absprache natürlich mit der Community, ob das in Ordnung ist, wird dann diese, also ein Grabflurweise, werden die Daten in die OpenStreetMap importiert. Dann sind die Daten in der OpenStreetMap drin. An diesen Objekten hängen attributive Daten. Attributive Daten heißt der Name des Verstorbenen oder der Verstorbenen, Geburtsdatum, Sterbedatum und die Grab-ID. Und wenn dann jemand sagt, hier, der Name ist falsch geschrieben und das in der OpenStreetMap ändert, wird quasi ein Update-Mechanismus aktiviert, dass aus der Veränderung heraus ein GeoRSS, kann ich jetzt noch nicht zeigen, GeoRSS zurück an die Verwaltung geliefert wird. Wir hatten jetzt in dem Projekt einen Delay von 3 Monaten, deswegen kam dieser Schritt, dieser ganze hintere Schritt, konnte noch nicht implementiert werden. Das mache ich jetzt noch zu Ende des Projektes fertig. Aber das ist letztendlich dann der Rückschritt oder der Schritt zurück in die Verwaltung, um diese Daten, auch die Veränderung der Daten in der OpenStreetMap in die Verwaltung zurückzutragen, sodass die dann ihrerseits sagen, okay, jetzt legen wir eine neue Grabflur an und die Grabflur landet dann beim nächsten Aktualisierungsprozess quasi über P2D2 dann auch in der OpenStreetMap zurück. Genau. Gibt es dazu jetzt, einen Augenblick, wie viel? Ja, 5 Minuten. Ne? Dankeschön. Genau. Dann vielleicht noch ganz kurz. Genau. Ich habe hier einen Vitepress-Server aufgesetzt, in dem ich die Dokumentation zu dem Server erstellt habe, insbesondere Administration. Wenn es einen interessiert, findet man entsprechend auch die Proxmox-Konfiguration, Postgres-Konfiguration, Geo-Server etc. pp. Das habe ich dort alles hinterlegt. Ich habe den auch, weil ich denke, das ist relativ, es ist ja nicht auf Deutschland begrenzt. Deswegen habe ich gedacht, mache ich mal mehrere Sprachen. Und habe da auch also Deutsch, Portugiesisch, Französisch, Spanisch, Chinesisch, Russisch und Englisch mit eingebaut. Die sind aber nicht alle Sprachen komplett übersetzt, aber einige einfach so als Idee, dass dieses Projekt letztendlich nicht auf Deutschland begrenzt ist, sondern ich denke, der Scope sollte sein, wenn es in Deutschland einigermaßen zündet, dann Europa so langfristig. Und ich möchte gerne aus dem Projekt heraus die Schnittstelle zwischen in der Verwaltung bis ins Portal, da brauchen die Verwaltungen Unterstützung. Das heißt, an der Stelle möchte ich gerne eine Genossenschaft aufbauen oder ein e.V. oder eine GmbH und dann auch wieder bei der Reintegration, sodass da an der Stelle halt auch eine Substanz entsteht, an der wir eine Organisation haben, die sich darum kümmert. Aber ich möchte kein Login erzeugen. Ich möchte nicht, dass P2D2 immer dort stehen bleibt, sondern dass es eher ein Geburtshelfer wird, um diesen Prozess zu etablieren, dass der Austausch zwischen Verwaltung und OpenStreetMap oder auch Wikidata, wäre ja ganz analog, dass der Austausch möglichst maximal automatisch geschieht und ich die P2D2 an der Stelle nicht noch eingreifen muss. Genau. Ich glaube, damit wären wir soweit durch. Gibt es Fragen?
Ja, vielen Dank, Peter. Dankeschön. Ich denke, wir haben jetzt alle einen guten Einblick in dein Projekt bekommen. Wenn ihr jetzt noch Fragen an Peter habt, haben wir noch ein bisschen Zeit. Ich habe hier ein Mikrofon. Kommt doch gerne einfach zu mir an den Gang. Gibt es denn überhaupt Fragen? Ja, direkt hier vorne. Vielleicht schalte das Mikrofon auch ein.
Danke für den Talk, Peter.
Dankeschön.
Hat jemand schon mal gesagt, irgendwie, ja, ich will nicht, dass dann die alten Sterbedaten oder Lebensdaten von den Menschen dann in OpenStreetMap stehen? Also wenn ich dann jetzt mal sterbe, dann tauche ich dann da auf. Ist das bedenklich oder?
Ja. Also Verstorbene haben keinen Datenschutz. Wer stirbt? Natürlich sind die Eigentumsdaten der Gräber. Also wem gehört das, wer bezahlt die Miete, die Lizenz, was sich pacht oder was da anfällt. Das sind natürlich alles schützenswerte Daten, die Verwaltung in sich hält. Aber die Daten, das Datum selber, wer dort liegt, wann er gestorben ist, der Grabspruch, das sind keine schutzwürdigen Daten mehr. Das heißt, das kann man blöd finden, aber faktisch spricht nichts dagegen, es zu veröffentlichen. Und ich denke auch, vielleicht mal umgedreht, ich denke, das ist ein Kulturgut. Wir sprechen hier über eine große Fläche von Kultur, die ein bisschen durch den Tod halt tabuisiert ist. Aber das ist was, wenn man hingeht, wenn man mal auf so einen Friedhof geht und sich anschaut, das ist schon sehr beeindruckend. Das ist ein Teil, der natürlich auch zu unserer Gesellschaft gehört. Und ich finde, der hat es auch verdient, in diesem Digitalraum mit reingenommen zu werden und möglichst nicht über proprietäre Strukturen, sondern so, dass wir sie allgemein als unsere Struktur mit aufnehmen und das auch als unseren Kulturwert begreifen.
So, dann gehe ich mal mit dem Mikrofon hier hoch. So, deine Frage bitte.
Ja, danke für den Bericht, aber ich kenne jemanden, der in der Stadt arbeitet und er prüft, ob die Stadtbäume gesund sind. Mhm. Zum Beispiel durch diesem Framework konnte jemand berichten, dass eine bestimmte Stadtbaum hat eine Pilz und dann schiebt es in den Server rein. Mhm. Aber wie kann denn der Staat feststellen, ob das Quatsch ist oder ist das falschen Baum oder irgendwas?
An jedem Objekt hängen Attribute dran. Also hier zum Beispiel bei den Gräbern hängen Grab-IDs dran. Das macht das Grünflächenamt, die definieren ihre IDs selbstständig. Und erstmal, wenn es in die OpenStreetMap reinkommt und jemand das quasi nachprozessiert, da kann ein Grab theoretisch riesengroß machen, aber in diesem Qualitätssicherungsprozess, den ich beschrieben habe, dass es erstmal intern geprüft wird und dann nochmal durch die OpenStreetMap-Community geprüft wird, wird quasi doppelt geprüft, ob die Daten, die in der OpenStreetMap drin landen, korrekt sind. Und das interessiert erstmal die Verwaltung gar nicht. Das interessiert die Verwaltung erst dann, wenn die Daten, obwohl ja doch beim ersten Mal können sie es nicht feststellen. Beim zweiten Mal würden sie feststellen, dass wenn dann jemand was ändert an den Daten, dann findet ja quasi der Feedback in die Verwaltung zurück statt. dass das an den Daten geändert wurde. Der Mitarbeiter bekommt diese Informationen angezeigt und sieht dann, dass es ein völliger Unsinn ist und übernimmt es nicht in die Daten. Ja? Das heißt, an der Stelle entsteht auf die Dauer, also wenn ich zurückgehe in den Zyklus, ist es immer nur ein Vorschlag. Der Trigger, der GeoRSS-Feed, der von der OpenStreetMap in die Verwaltung zurückgesteuert wird, das ist immer nur ein Vorschlag. Der Mitarbeitende in der Stadt kann sagen, das ist Blödsinn, das übernehme ich nicht. Ja? Und dann müssen wir halt feststellen, in der OpenStreetMap, da gibt es eine Divergenz. Warum gibt es die? Und möglicherweise dann auch das in der OpenStreetMap zurückbauen, falls es Spam war. Ist das so einigermaßen geklärt? Nicht befriedigend.
Aber ja, das kann geprüft, dass es korrekt eingetragen ist, aber vielleicht will jemand der Stadt unnötige Arbeit machen und dann einfach falsche Eingaben einpflegen und dann ein Jahr später kommt dann die Mitarbeiter, schaut es mal an, so was war nicht der Stand oder der Fall mit diesem Baum?
Also es gibt, wir haben ja ein ähnliches Problem wie in der Wikipedia, ja, wo es dann auch die entsprechenden Kriege gibt, um irgendwelche Formulierungen. Nur ist bei der OpenStreetMap gerade so, dass die Befassung mit Geodaten erfordert ein bisschen mehr Wissen, um die Daten auch verändern zu wollen. Ja, und das wird nicht jeder machen. Natürlich muss man gucken, die OpenStreetMap hat selber ihrerseits Prüfmöglichkeiten. Wir bauen hier Qualitätssicherungsprüfungen ein und letztendlich liegt es noch bei dem Verwaltungsmitarbeitenden, ob er es in seinen Datenbestand übernimmt. Ja, das heißt, wir haben an vielen Stellen Prüfmechanismen, um Spam, um Vandalismus zu erkennen und rauszufiltern. Ja, man muss in der Praxis dann sehen, wie es funktioniert. Ja.
So, das waren alle Fragen, die wir jetzt hier im Saal hatten. Dann bitte ich noch einmal um einen ganz großen Applaus für Peter.
Dankeschön.